Hallo Philipp.
Hallo Elmar.
Sag mal, der Sommer hat doch noch gar nicht begonnen, aber bist du jetzt auch schon davon genervt oder freust du dich darauf?
Es ist jetzt schon viel zu heiß. Ich hätte mich ja auf 25 Grad mit allen einigen können, aber nein, es müssen ja schon über 30 sein. Finde ich nicht gut.
Ja, geht mir ähnlich. Bei uns war es letztens so, dass ich weiß nicht mehr, am Montag oder so, wo es über 31 Grad bei uns hatte, bin ich raus, also mitten in der Stadt und es war nichts los, weil du genau gemerkt hast, die meisten Menschen ist es einfach zu heiß da draußen. Und das war schon, ja, schon fast bedrückend.
Ja, genau, und es hat noch nicht mal richtig angefangen. Also das ist schon heftig. Und ich glaube, bei uns ist es wirklich noch ein paar Grad wärmer gewesen. Also ja, ist eigentlich nicht auszuhalten. All diejenigen, die meinen, ja, gibt keine Klimaerwärmung, bla bla bla. Wir merken es halt immer mehr. Es wird alles immer heißer und ja, das ist echt nicht mehr angenehm. Kannst wenigstens im Moment gerade die Nächte noch, dass abgekühlt ist, aber das wird ja im Sommer, Hochsommer dann leider auch nicht mehr jedes Mal der Fall sein.
Ja, das stimmt. Aber bevor wir zu dem eigentlichen Sommer kommen, haben wir auch noch ein paar heiße Themen. Das ist Übergang aus der Hölle, glaube ich. Ich wollte dir, bevor wir zu unserem Hauptthema heute kommen, noch was vorlesen. Und zwar habe ich was sehr Spannendes gefunden, nämlich die Beschreibung, was ist denn künstliche Intelligenz? Bist du bereit?
Oh wei, ist es eine Definition oder ist es eine Meinung?
Ah, ich würde sagen Definition.
Ich bin
Aber jetzt schauen wir
echt
mal.
gespannt.
Ich versuche es jetzt mit meiner besten Stimme, die ich habe, vorzulesen. Es ist nicht möglich, eine eindeutige und umfassende Definition von künstlicher Intelligenz zu geben. Fest steht jedoch, dass das Missverständnis zu vermeiden ist, dass diese Intelligenz mit der menschlichen gleichzusetzen ist. Diese Systeme ahmen bestimmte Funktionen der menschlichen Intelligenz nach. Dabei übertreffen sie oft an Geschwindigkeit und Rechenleistung und bieten somit in zahlreichen Bereichen konkrete Vorteile. Diese Leistungsfähigkeit hat jedoch ausschließlich mit der Datenverarbeitung zu tun. Sogenannte künstliche Intelligenz machen keine Erfahrungen, besitzen keinen Leib, empfinden weder Freude noch Schmerz, reifen nicht in Beziehungen, wissen nicht von ihrem Inneren her, was Liebe, Arbeit, Freundschaft und Verantwortung bedeutet. Sie haben auch kein moralisches Gewissen. Sie unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse. Sie kennen nicht den eigentlichen Sinn von Situationen und sie nehmen die Last der Konsequenzen nicht auf sich. Sie können Sprache, Verhalten und Beurteilung imitieren. Sie können Empathie oder Verständnis simulieren, aber sie verstehen nicht, was sie damit bewirken. Denn sie bewegen sich nicht in jenem affektiven, relationalen und geistigen Horizont, in dem der Mensch zur Weisheit gelangt. Auch wenn dieses Werkzeug als lernfähig dargestellt werde, unterscheidet sich ihre Art des Lernens von der einer menschlichen Person. Es handelt sich nicht um eine Erfahrung eines Menschen, der sich vom Leben formen lässt und im Laufe der Zeit durch Entscheidungen, Fehler, Vergebung und Treue wächst. Vielmehr ist es eine statistische Anpassung auf der Grundlage von Daten und Rückmeldungen, die zwar sehr effektiv sein kann, aber keinen inneren Wachstum impliziert. Quizfrage, wer hat das gesagt oder geschrieben, eher gesagt?
Oh wei, das ist wahrscheinlich schon etwas älter. Hier, wie heißt der Erfinder von Eliza?
Oh, nee.
Nee?
Aber das kann ich gleich abbrechen. Nein, ist es nicht. Das kam erst letzte Woche raus.
Okay.
Also, wann auch immer man das hört, dieses Jahr kam das raus, 2026. Das ist nämlich vom Vatikan. Das ist
Ah.
nicht die Magnifica Humanitas des Heiligen Vaters Leo dem 14. ist es, genau. Über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und das ist die Definition, die der Papst hat niederschreiben lassen über die künstliche Intelligenz. Und das ist mit das Intelligenteste, was ich zur KI in diesem Jahr bisher gelesen habe.
Also bis auf, dass wir darüber diskutieren müssen, was wegen Definition, weil das fängt ja an mit, es gibt keine eindeutige Definition, aber also inhaltlich finde ich das sehr gut, weil, naja, es wird sich damit auseinandergesetzt, was einerseits dieses Marketinggeschwätz zu künstlicher Intelligenz ist, von wegen, was das alles können würde und dann aber die Realität, also gerade dieses Dazulernen funktioniert nicht so, wie Menschen dazulernen. Für mich gehört da aber gleichzeitig immer die Überlegung rein, dass Intelligenz im Sinne von dem, wie wir es im Deutschen verwenden und Intelligence, so wie sie es im US-amerikanischen Sprachgebrauch verwendet wird, nicht 1:1 deckungsgleich ist. Das merkt man allein an der Bezeichnung der CIA, Central Intelligence Agency. Da geht es nicht um Intelligenz in dem Sinne, sondern um Informationssammlung. Und das passt für AI viel, viel besser von dem Horizont, was Intelligenz eigentlich bedeutet. Was ich aber sehr gut finde, ist diese Betrachtungsweise. Naja, es geht hier ganz oft um Schnelligkeit und nicht um Dazulernen, um diesen emotionalen Teil, der ist in dem, was wir heute haben, quasi nicht vorhanden.
Genau, es ist quasi kein Geist in der Maschine, sondern es ist und bleibt eine fucking Maschine.
Ja, so ist das.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, wenn ein paar Menschen sich dieses Werk mal durchlesen würden, ich glaube, wir hätten wirklich sehr viel intelligentere Diskussionen zu dem Thema. Und das ist bemerkenswert dafür, wie alt der Papst quasi ist, dass man auch selbst in dem Alter noch sehr kluge Gedanken durchaus fassen kann. Das sollten manche anderen auch.
Ja, gut. Wahrscheinlich sind diejenigen, die du im Sinn hast, wo du denkst, die sollten das mal lesen, zu sehr von sich und anderen Sachen überzeugt, dass das nicht passieren wird.
Das mag sein.
Effekt haben, den du dir erhoffst, ja.
Das mag sein. Aber auf jeden Fall hier der Ratschlag an alle, das mal durchzulesen, an dich natürlich auch. Das ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Werk. Da geht es viel auch noch um den Wert des Menschen im Übrigen auch, dass der Wert des Menschen nicht nur danach zu messen ist, wie viel er leisten kann. Hust, hust. Und so weiter. Also es ist wahnsinnig gut und dürfte auch Menschen interessieren, die jetzt der katholischen Kirche nicht unbedingt sehr nahe stehen. Also es ist wirklich in sich auch sehr gut gemacht. Aha. So, aber darüber wollten wir uns heute ja nicht unterhalten, sondern, Moment, jetzt hätte ich schon wieder fast vergessen. So
wir
schnell geht's
heute. Wir wollten erst mal klären, was es
Schönes ist richtig.
So gab.
Ich bin schon so drin, das ist das Schlimme. Ich erzähle noch, der Papst spricht sich dagegen aus, nur auf Leistung zu schielen und dann mache ich es selber. Naja, also Philipp, was gibt es denn bei dir Schönes?
Ja, das schöne Wetter hat eine ganz interessante Sache mit sich gebracht. Wir reden hier in dem Podcast ja ab und zu mal drüber, was kann man so zusammen in der Familie machen und irgendwie gemeinsam erleben und so weiter und so fort. Und wie der eine oder andere hier vielleicht schon mal mitbekommen hat, gehe ich ja gerne Fahrrad fahren. Und darüber, wo ich erlebe immer wieder eine Sache, über die ich mich wundere. Das sind Paare, meistens ältere Paare, die gemeinsam Fahrrad fahren und die das gleiche Fahrrad haben. Das ist so eine Sache, die passt so überhaupt nicht in meinen Horizont rein. Dazu muss man wissen, ich bin deutlich größer als meine Frau. Also wir würden, selbst wenn wir das gleiche Modell finden, man würde den Fahrrädern ansehen, dass sie sehr unterschiedliche Rahmengröße haben. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, sondern die Feststellung ist, muss nicht immer das gleiche sein und trotzdem kann es irgendwie gemeinsam sein, denn wir waren im Mai, als es die verlängerten Wochenenden oder Feiertage, Brückentage, was auch immer gab, waren wir gemeinsam unterwegs. Mein Sohn ist ja in einem Schachverein und hatte da wieder ein Turnier, mehrere Spiele hintereinander, also mehrere Tage Spiele hintereinander. Und meine Frau und ich haben die Möglichkeit genutzt, beim ihm dahinbringen, gemeinsam mitzufahren und uns dann mal in der Nähe umzugucken, wo wir denn was machen könnten. Und haben da ein interessantes Naturschutzgebiet gefunden, wo meine Frau auf dem Stand-Up-Paddle unterwegs sein konnte, weil es da erlaubt ist, und ich eine Runde Fahrrad fahren konnte. Das heißt, wir sind in dem Fall zu dritt. Die Kleine ist nicht mit dabei gewesen. Wir sind zu dritt unterwegs gewesen. Da hat jeder seinen Sport gemacht, sehr unterschiedlich, aber man ist gemeinsam hin, man ist dann auch gemeinsam wieder zurück und hat zwischendrin Zeit miteinander verbracht und trotzdem hat jeder sein eigenes gemacht, ohne dass das jetzt irgendwie störend war oder dass es schade ist, ja, da wird mir hier beim Schachspielen nicht zugeguckt oder ich gondel hier alleine auf dem Rad durch die Gegend, sondern es war trotzdem ein gemeinsames und es war nicht für alle das Gleiche. Das fand ich irgendwie eine sehr schöne Erkenntnis, dass das trotzdem gemeinsame Zeit war.
Ja, das ist jetzt schön, weil das Schöne, das ich habe, das ist im Endeffekt genau das Gegenteil. Das ist jetzt so ein Kontrast, der jetzt entsteht, weil ich hatte in der letzten Zeit, ich glaube, zu viel Familie an sich. Also nicht nur die eigene, auch die angeheiratete und so weiter. Da war halt ganz, 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 ganz viel. Und ehrlich, du kennst mich ja, manchmal ist mir das auch zu viel. Deswegen bin ich ganz froh.
Das geht uns allen so, also keine Sorge.
Ja, Gott, ich glaube, aber manchmal finde ich das schon sehr, naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Eskapismus wieder gefunden. Ich habe mit einem neuen Computerspiel begonnen, nämlich Death Stranding 2, also den zweiten Teil von Death Stranding. Und ich habe mich schon wieder in das Spiel an sich verliebt. Und ich kenne kein Spiel, beziehungsweise kennst du den ersten Teil oder sogar den zweiten?
Nein, weder noch. Hatten wir nicht über das Spiel schon gesprochen? Ich bin der Meinung, ja, ich bin ahnungslos. Ja.
Das Spiel ist ja, da geht es im Endeffekt, wenn man es ganz banal sagen will, geht es halt darum, Pakete von A nach B zu liefern. Und es geht so das Überwinden und so weiter und so fort. Aber im Kern ist das Ding so positiv, weil du online mit anderen Spielern durchaus zusammenarbeitest, aber du kannst nur positiv zusammenarbeiten. Also du kannst nur positive Signale hinterlassen, du kannst nur liken, du kannst nur irgendwas. Du kannst keine Nachrichten direkt schreiben oder so, sondern wirklich nur positiv interagieren. Und das ist so schön, wenn man so einen stressigen Tag hinter sich hatte, familiäre Konflikte auszutragen hat und so weiter, einfach mal eine Stunde Pakete ausliefern. Also ich möchte den echt nicht machen, weil da habe ich einen heiden Respekt davor, aber in dem Spiel ist es einfach so schön. Ja, das genieße ich im Moment sehr.
Okay, es ist lustig, weil ich habe jetzt gerade bei uns auch wieder ein Spiel besorgt, was schon länger bei mir auf der Liste stand. Split Fiction, was darauf ausgelegt ist, was man nur zusammenspielen kann, also was gar nicht anders geht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste, dass man das irgendwie hinkriegt. Wahrscheinlich gibt es ein paar echt gute Menschen, die das können, aber jo, also was man nur zusammenspielen kann. Allerdings haben wir das jetzt noch nicht angefangen, damit geht's bestimmt aber in den nächsten Tagen los.
Aber du könntest ja zu Games Done Quick gehen, wenn du das Spiel schnell schaffst, alleine mit zwei Controllern, eins links, eins rechts.
Du, es gibt bestimmt.
Ich feuer dich an.
Bei mir zum drüber lustig machen. Es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, die sowas hinkriegen und schaffen, aber ich gehöre nicht dazu.
Nein. Ich hatte da mal einen Speedrun gesehen von Alien Isolation. Da hat er gespielt auf einem so ein DJ-Pult quasi. Und das war faszinierend, dass das geht, aber ich dachte, hoi, 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 ich kann so wenig da draußen und es gibt Menschen, die können so viel. Das ist der Wahnsinn.
Ja, ist immer die Frage, was die noch können, aber ja, ist wahrscheinlich sind da Begabungen manchmal, das ist echt der Wahnsinn.
Das stimmt. So, aber von den Begabungen ist die Frage, wie kann man Dinge konsumieren von Menschen mit Begabung? Und schon bin ich bei unserem Thema.
Krasse Überleitung heute.
Ja, dann erzähl doch mal was über das Thema.
Ja, und zwar haben wir uns mal Gedanken gemacht, wir sind schon wieder bei Computerspielen und Ähnlichem gelandet, sehr lustig. Es soll aber nicht nur darum gehen, sondern es soll vor allem um den Aspekt gehen, jeder hat hier irgendwie so seinen lustigen Account bei Google, bei Steam, bei der PlayStation, wo auch immer. Und ja, dann kommt irgendwann Familie dazu, dann kommen irgendwann Kinder dazu und dann ist die Frage, die Spiele, kann man die auch irgendwie gemeinsam spielen, kann man die weitergeben, kann man die ausleihen? Und da haben ganz viele der großen Anbieter irgendwelche Lösungen. Egal, ob die jetzt Family Sharing oder Familienbibliothek, Family Link, was auch immer heißen, gibt's dann auch für YouTube, Netflix und Co. Also wir wollen uns heute mal ein bisschen darüber unterhalten, wie funktioniert solche gemeinsamen Familien- oder Partner-Accounts und welche Fallstricke gibt es da vielleicht? Welche Sachen finden wir besonders cool, wie sie der eine Anbieter gelöst hat und hätten das gerne auch beim anderen Anbieter? Darüber wollen wir heute einfach mal reden.
Das stimmt. Und ich beginne immer gerne mit dem Blick nach hinten quasi. Wie war es zu meiner Zeit, wie ich mal jung war, also damals im letzten Jahrtausend? Und da ist mir eingefallen, meines Wissens nach gab es damals nicht einen Tarif, der irgendwas für Familien an sich gewesen wäre. Also mir wäre da nichts eingefallen.
Also einen Tarif im Sinne von jetzt Telefon oder so, was zu dem Zeitpunkt noch normal gewesen wäre, nein, wäre mir auch nichts bewusst, weil zu dem Zeitpunkt gab es das eine Telefon im Haus und das war's. Das Einzige, was mir da auch nur irgendwie in den Sinn gekommen ist, ist, dass du es realisieren konntest, dass es mehrere Leitungen im Haus gegeben hat, die du je nach Konfiguration auch parallel benutzen konntest, was aber eigentlich eher aus dem Geschäftsgedanken gekommen ist, dass du halt mehrere Durchwahlen hattest. Das ist aber wirklich die einzige Analogie, die ich gefunden habe zu, was gab es denn früher? Sonst ist mir auch nichts im Sinn.
Ja, ich war genau bei dem gleichen Gedanken, dass es, glaube ich, daran lag, man hatte nicht eine Vereinzelung des Ganzen. Also nicht jeder hat ein eigenes Telefon, sondern wie du sagst, ein Telefon pro Haushalt. Das gleiche auch mit dem Fernsehschauen quasi. Ich meine, Streaming und so gab es ja damals nicht und meistens auch nur ein Fernseher oder lass es zwei oder drei gewesen sein. Aber das war ja auch nur freigeschaltet auf das Analoge. Das heißt, so was hättest du da groß unterscheiden wollen, wer was sieht oder so, sondern du wurdest ja analog zugeballert quasi.
Genau, ich meine, das Signal konntest du halt mehrfach aufnehmen. Also wenn du, jetzt gehen wir vielleicht mal zum Radio, jeder konnte denselben Sender einstellen oder jeder konnte unterschiedliche Sender einstellen, weil es halt ein analoges Signal, was grundsätzlich verfügbar gewesen ist, du verwenden konntest, aber da hat ja keine, das war ja nur ein Konsumieren. Es gab ja nicht, ich wähle einen bestimmten Inhalt aus, sondern nur einen Kanal und damit war es halt fix, was gerade lief.
Genau. So, und dann bin ich gedanklich eins weitergegangen und ich weiß nicht, ob du das dich daran noch erinnern kannst. Also ich konnte das nicht. Gab es damals schon, wenn du zum Beispiel mit dem Bus gefahren bist, auch ein Familienticket oder wenn du in den Zoo gegangen bist oder zum Schwimmen? Ich weiß das ums Verrecken nicht mehr.
Also, dass es da so Familientarife gab im Sinne von zwei Erwachsene mit ihren Kindern, ja, da kann ich mich schon teilweise dran erinnern, aber das nicht, dass das jetzt irgendwie zwangsläufig so gewesen wäre. Ja, okay. Interessanter Aspekt, habe ich mir jetzt in der Vorbereitung keine Gedanken zugemacht, aber das gab's bestimmt schon mal.
Ja, also ich weiß, dass es früher ermäßigte Tarife für Kinder gab, aber wie gesagt, ob's dann dieses Zusammenschließende gab mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern oder sonst irgendwas, das wusste ich wirklich nicht. Und damit war ich mit der Recherche, was für früher auch schon vorbei. Also es scheint ein Phänomen zu sein, was es erst, ja, ich sag mal, die letzten 10 bis 20 Jahre, glaube ich, gibt.
Ja, und ich glaube, das Phänomen hat sich dann auch gleich schon mal ein Stückchen verändert, weil dieser Standard-Familiengedanke sich dann auch relativ schnell verändert hat, weil es ist halt nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern egal ob das Patchwork-Family oder die Thematik mit Großeltern, mit eigenen Enkelkindern oder sonst was, da muss ich sagen, finde ich, dass es sich eigentlich ganz gut entwickelt hat zu wer ist berechtigt. Wir machen das nachher noch als eigenes Thema, weil das kannst du natürlich noch viel weiter spannen. Aber ja, es scheint wohl relativ neu in diesem Umfang zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie die Deutsche Bahn das früher gemacht hat. Ich weiß, dass es bis zu einem bestimmten Alter heute überhaupt kein Problem ist, deine Kinder mitzunehmen, deine eigenen. Das ist kein Ding. Keine Ahnung, ob es das früher schon gab.
Aber dann kommen wir mal zu heute. Habt ihr denn Familien-Account?
Ja, haben wir. Also das, was bei uns auf jeden Fall läuft, ist, wir haben bei Google dieses Family-Link, nennt sich das. Eigentlich aus zweierlei Hinsicht. Das eine ist, wir benutzen alle Android-Smartphones, also auch die Kinder. Damit funktioniert darüber gemeinsame Verwaltung. Kommen wir nachher nochmal dazu. Und YouTube-Accounts laufen darüber. Und YouTube habe ich mich und meine Familie von Werbung freigekauft. Das kann ich eigentlich nicht anders formulieren, weil mir das so auf die Nerven geht. Das ist das. Egal, ob es um Videos bei YouTube oder Musik bei YouTube gibt, da haben wir uns von Werbung freigekauft und deswegen lohnt sich da dieser Family-Account, dass das für alle so nutzbar ist. Das ist das, wofür wir auf jeden Fall bezahlen und dann ist es, wenn wir beim Computerspielen sind, bei Steam sind wir noch dabei. Und dann gibt's noch so ein bisschen die Ausnahme, das funktioniert eigentlich, ich sag mal, thematisch ein Stückchen anders. Sky hat ein Angebot Videostreaming, das nennt sich Wow. Frag mich nicht, wie sie da auf die Idee gekommen sind, da diesen anderen Markennamen zu verwenden. Da habe ich ein bestimmtes Abo, was nicht nur auf die Familie beschränkt ist, sondern grundsätzlich dir erlaubt, zwei Streams zu gucken und zwar in Anführungszeichen egal durch wen. Und das habe ich für meinen Bruder und seine Familie in der Nutzung. Also das heißt, da wird ein Abo bezahlt und es nutzen in dem Fall zwei Familien. Das lassen die allerwenigsten zu, aber da ist es machbar. Wie sieht denn das bei euch aus?
Ähnlich, erzähle ich gleich, aber eine Frage noch. Das heißt, wenn du keine Werbung auf YouTube siehst, das heißt, du wirst im Moment nicht gefragt, ob du Tai Chi lernen möchtest.
Nein.
Ah, ich kann dir ja verraten, du besuchst mich demnächst. Ich muss dir diese Werbung zeigen. Das ist ein Traum. So oft, wie mir erzählt wird, ich muss unbedingt Tai Chi trainieren. Das ist der Wahnsinn. Du verpasst hier was.
Ja,
Wirklich.
offensichtlich. Ich habe große Probleme.
Ja.
Nein, also sehe ich keine Werbung. Wirklich keine Werbung.
Ja. Wir sind ja ein bisschen auf dem anderen Weg. Wir sind ja mehr in der Apple-Welt quasi und dort haben wir ja dieses, oh, ich glaube, Apple One oder so heißt das. Ich weiß es gar nicht. Also, wo du alle möglichen Apple-Dinger dabei hast, Apple TV, Apple, keine Ahnung was, mehr auf dem iCloud und so weiter. Und dort sind per se Familien quasi schon inkludiert. Also ich glaube, bis zu 5 Personen oder so. Und im Endeffekt ist es gar nicht so doof gemacht, weil du dann zum Beispiel mehr Speicherplatz hast in der Cloud und das wird dann auf alle aufgeteilt im Endeffekt. Deswegen ist es so ein bisschen egal, wie viele da dabei sind, weil es wird ja dann prozentual ja für jeden kleiner. Genau. Ansonsten haben wir so auch das Übliche, also Netflix und Klo, ja, genau. Manchmal ist es für ein Klo, aber naja. Also Netflix und Co. Was ist denn heute los? Netflix und Co. Und ja, das sind aber bei uns auch relativ normale Tarife, allerdings innerhalb von diesem Tarif mit eigenen Account streckenweise, weil wir dann schon für die Kleine dann einen eigenen Account haben, wo du dann Inhalte ab bis 12 siehst, so rum, nicht ab, das wäre dämlich, sondern bis 12. Wir hatten einmal extra sowas Ähnliches wie du mit Wow, hatten wir mit DAZN. Im Übrigen ein sehr ähnlicher Name, wenn man sich das so überlegt, ne? DAZN und Wow. Naja. Und wir hatten den auch gehabt, damit der Schwiegervater Fußball sehen kann. Ich hatte extra den teureren genommen, weil dann dort stand, man darf das parallel streamen auf 2 Streams. Und irgendwann hatten sie dann irgendein AGB geändert. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen und plötzlich rief mich der Schwiegervater an, dass ich ihn rausgeschmissen hätte. Weil ja nur ein Stream erlaubt ist parallel. Und das war der Tag, an dem ich das so angekündigt hatte. Weil man dachte, das ist, also, das so nicht, meine Herren, so nicht. Ja, und das ist es. Im Endeffekt, wie gesagt, haben wir hauptsächlich Apple eigentlich als Familienaccount da. Ich überlege gerade im Steam, na, stimmt, gelogen, genau. Bei Steam bin ich noch mit meiner Schwester verbandelt, beziehungsweise hauptsächlich ihrem Sohn eigentlich. Aber das liegt auch daran, weil meine Stream-Bibliothek so groß ist, dass ich ihnen darauf Zugang geben wollte. Ja.
Ja, genau. Ich meine, das ist bei uns auch der maßgebliche Grund. Was mir noch eingefallen ist, weil wir es vorhin von Telefon und sowas hatten, hier bei der Telekom Mobilfunkvertrag läuft in dem Sinne auch mit einem Hauptaccount und die anderen, die drunter hängen und dieselbe Leistung kriegen, das ja ist mir noch mal ja in ist läuft bei uns auch noch sonst. Aber ja. Kurze Frage zu dem Apple-Zeug, weil du hattest gesagt, da ist quasi mehr Leistung drinne und dann ist diese Familienfunktionalitäten sind da automatisch drinne. Also bei Google ist es nicht so, du kannst halt diesen YouTube-Family-Link was auch immer holen, aber das ist ganz unabhängig von dem, wo es um Google Drive, mehr Speicher oder sonst irgendwie geht. Das hat nichts miteinander zu tun. Aber bei Apple hat es irgendwie, gibt's eine Verquickung. Habe ich das richtig verstanden?
Jein, bei dem Account, den wir jetzt haben, gibt's das. Das ist aber so ein Bündel quasi. Du kannst das auch noch einzeln dazu buchen. Aber bei uns war es halt im Bundle war es halt billiger, als die Dinge einzeln zu nehmen.
Okay, und der Bedarf ist auch in dem Sinne da gewesen. Also es ist nicht
Ja.
so, dass es, okay. Weil
Nee.
das ist zum Beispiel bei uns so, dass wir sagen, hier dieses, ich glaube, Google Drive heißt es, oder Google One, ich weiß es auch nicht, ist auch egal. Also den Cloud-Speicherplatz haben wir gesagt, nee, lass mal, wir kümmern uns da selber drum. Hier gibt es eine Nextcloud, eigenes NAS und so, will ich alles nicht haben. Was ich aber haben will, ist keine Werbung auf YouTube-Video und vollen Zugriff auf Musik in YouTube Music. Und das ist das Eigentliche, weshalb es ein Family-Account dann auch ist, dass das jeder halt mit seinem eigenen Konto machen kann, weil die Kinder eh auf ihren Smartphones halt ein eigenes Konto eingerichtet haben. Und damit kommen wir halt eigentlich zu dem zweiten Teil, neben dem Inhalte sind verfügbar, den doch durchaus relevanten Kontrollmechanismen. Da habe ich schon einiges erlebt. Ich erzähle erstmal kurz, wie man es meiner Meinung nach schlecht machen kann und dann, wie ich heute ganz zufrieden bin. Amazon hat für seine Tablets, die ja auch auf einer Android-Basis sind, eine ganz ähnliche Lösung. Heißt wahrscheinlich auch irgendwie Family oder sonst irgendwie. Da kannst du definieren, wie viel Zeit das einzelne Tablet verwendet werden kann. Und dann kannst du auch da definieren, welche Apps da drauf installiert sind. Und das war's dann. Du kannst da noch einstellen, das Ding kann von einer Uhrzeit morgens bis einer Uhrzeit abends irgendwie verwendet werden und dann ist Schluss. Also du kannst eine Dauer angeben, du kannst einen Zeitraum Anfang, Ende angeben und dann welche Inhalte da drauf verfügbar sind. Und das hatten wir mal eine Zeit lang, wo die Kinder halt Viertelstunde oder halbe Stunde am Tag an das Tablet ran konnten in so Grundschulzeiten. Aber mir hat gefehlt, dass ich auswählen kann, welche Apps wie lange verwendet werden können, weil ich konnte halt nur das eine standardmäßig definieren. Man konnte dann noch sagen, hier, es muss erst gelernt werden und dann darf gespielt werden, aber das, was es an Lernfunktionen gab, das konntest du in die Tonne treten, das hat auch keinen Unterschied zum Spielen gemacht. Also mir hat dort die Feingranularität gefehlt. Ich hätte gerne eine Auswahl gehabt, diese App kann jederzeit genutzt werden, diese App darf nur so und so lange genutzt werden, diese darf abends nicht mehr benutzt werden. Am Ende war es bei unserer Tochter egal, weil die war die ganze Zeit nur in der Maus von der Sendung mit der Maus-App. Alles wunderbar, relativ unproblematisch. Da hat Google sich in den letzten Jahren deutlich, deutlich weiterentwickelt. Da war es auch eine Zeit lang so, dass du nicht so viele Möglichkeiten hattest, aber du konntest grundsätzlich bei jeder App sagen, dass die zum Beispiel, wenn du dem Kind erlaubt hast, eine Stunde das Gerät zu verwenden, dass wenn eine App verwendet wird, dass die Zeit, die dann dort genutzt wird, auf diese Stunde angerechnet wird. Oder du konntest auch explizite Grenzen setzen. Du konntest sagen, hey, diese App, die darf maximal 15 Minuten oder 20, halbe Stunde irgendwas dem Dreh verwendet werden. Und das, was auch möglich ist, ist unbegrenzt. Und das haben wir natürlich heute viel feingranularer, weil den Messenger, den wir in der Familie verwenden, der ist halt unbegrenzt nutzbar. Das ist ja auch Sinn der Sache. Während YouTube hat eine zeitliche Einschränkung. Wie viel Musik die Kinder hören, ist mir egal, hat keine zeitliche Einschränkung. Also das ist, kann ich wirklich auf App-Ebene machen, das finde ich richtig gut. Das ist aus meiner Sicht die absolute Notwendigkeit. Das, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist, wir haben natürlich auch da eine Sperre eingerichtet, dass das Handy nicht nachts genutzt wird und nachts um drei immer noch irgendwas. Da würde ich dann wiederum gerne feingranular sagen, ja, diese eine App, Kommunikation oder was, welche auch immer es ist, die würde ich gerne auch nachts erlauben. Die ist zeitlich nicht eingeschränkt, die würde ich gerne nachts erlauben, während ich eine andere, die zeitlich nicht eingeschränkt ist, wirklich nur für die Tagesnutzung erlauben würde. Also, da geht noch was, aber Google heute um Welten besser als, ich weiß nicht, wie Amazon jetzt ist, aber es war sehr, sehr eingeschränkt.
Ja, ich glaube, da schenken sich die zwei Welten von Apple und Google gar nicht mal so viel. Das ist bei uns relativ ähnlich, um eher ehrlich zu sein. Also wir haben eine Auszeit drin, die ist dann ab, keine Ahnung, 9:30 oder so bis um 6 in der Früh, wo halt auf den Dingern wirklich gar nichts geht. Dann haben wir noch eine Beschränkung drin unter der Woche auf eine andere Zeit als am Wochenende von Apps, die, also allgemein Apps erstmal. Dann haben wir davon noch Apps ausgenommen. Also bestimmte Apps, die sie benutzt, die sind halt davon dann ausgenommen. Das ist dann so Phase 6 und so. Das ist ein Programm zum Lernen von Vokabeln. Die ist davon dann ausgenommen. Ja. Das Einzige, was uns da stört, also wie gesagt, das ist ziemlich gleich. Das Einzige, was uns da stört, ist, sie kann für eine App, kann sie eine Verlängerung beantragen. Das ist dann zum Beispiel sinnvoll, wenn wir jetzt Feiertag haben, dann würde ja die normale Zeit gelten, aber wir haben gesagt, pass auf, Wochenenden und Feiertagen darfst du ein bisschen mehr YouTube schauen und das muss sie dann beantragen. Das heißt, sie tippt darauf, Eltern benachrichtigen, wir kriegen eine Nachricht und können dann sagen 15 Minuten, eine Stunde oder den gesamten Tag. Aber das gilt dann ab dem Zeitpunkt quasi. Also sie kriegt nicht ein Kontingent, was sie dann verbrauchen kann für den Rest des Tages, sondern das gilt ab dann. Und das ist der Punkt, der mir so ein bisschen nervt, aber das ist, ja, das kann man umschiffen.
Das wird dann wahrscheinlich auch noch gelöst werden, weil so war es bei Google vor nicht allzu langer Zeit auch noch. Ich bin der Meinung, maximal ein Jahr her, da war es auch so, da konntest du dann zusätzliche Zeit geben und dann hast du halt zusätzlich 15 Minuten gegeben und dann lief die ab dem Zeitpunkt. Jetzt ist es so, dass du auswählen kannst. Du kannst entweder das Gerät für die nächsten 15 Minuten entsperren oder du kannst halt sagen, Das Kontingent für heute erhöhe ich. Und auch das hat Amazon damals schlecht gemacht, denn du konntest dann halt 15 Minuten erhöhen und dann galt das für immer. Dann wird quasi die Definition, die Gesamtdefinition, dieser Plan halt verändert. Das war halt einfach Murks. Da musstest du quasi jedes Mal, wenn so ein besonderes Wochenende oder sowas war, musstest du danach wieder ein Reset machen und auf die Standardeinstellung. Das ist so nervig gewesen. Wenigstens konntest du das über eine Web-Oberfläche machen, aber das war das einzig Positive daran. Also deswegen, wahrscheinlich zieht Apple da sehr bald nach, dass du ja nicht nur jetzt freischalten, sondern halt eben das Kontingent auch später nutzen kannst.
Also ich hoffe es mal, weil das ist das Einzige, was so ein bisschen kompliziert ist, weil man das da halt dann ja immer ja orchestrieren muss, damit das einigermaßen hinhaut. Aber ehrlich wird, das kriegen wir so auch noch hin. Also so schlimm ist es am Schluss nicht. Aber ich bin im Allgemeinen eigentlich mit diesen Funktionen zumindest ziemlich zufrieden. Also ich muss sagen, im Allgemeinen sowas funktioniert schon durchaus ganz gut. Wobei man halt auch sagen muss, also wenn ich mir das anschaue, Netflix zum Beispiel, ist ja der Account bei ihr jetzt, weil sie ist unter 12, ist halt bis zu Dinge, die ab 12 sind. Das kannst du einstellen, aber das wirst jetzt du besser sagen können, bei Dinge wie YouTube ist das doch schwierig, weil du hast dort ja keine FSK-Freigabe oder irgendwas in der Art.
Ja, das ist richtig. Also bei YouTube ist es deutlich schwieriger, da gibt's kein FSK. Allerdings ist es so, dass die Kinder dort auch nicht alles sehen können. Also da ist eine ganze Menge nicht verfügbar. Das Bekloppte daran ist ja aber, wenn du dich bei YouTube wiederum abmeldest, dann ist ja wieder jeder Scheiß verfügbar. Also da funktioniert dieser Kontrollmechanismus ja sowieso nicht. Von daher, ich weiß nicht, was da die optimale Lösung wäre. So wie es heute ist, ist es sowieso Murks. Und da bin ich eigentlich schon zufriedener, dass die Kinder sagen, ich bin mit meinem Account eh angemeldet, damit ich diesen Werbungstreck nicht sehen muss und dann halt im Zweifel auch in den nächsten Videos oder Suchen nicht Zeug vorgeschlagen bekommen, was sie sowieso nicht sehen sollten, was sie ohne Anmeldung sehen würden.
Ja, ich muss sagen, das ist so ein Ding. Also wir schauen auch immer, dass wir Werbung, wenn es geht, vermeidet. Wir legen da das Geld dafür auch hin. Wir können es uns auch leisten, gebe ich auch zu an der Stelle. Aber wenn ich dann so Nachbarskinder, die dann irgendwelche Jingles singen von Lieferando oder so, dann zuck ich schon leicht. Klammer auf, die Nachbarn hätten auch das Geld dafür, aber die wollen es halt nicht ausgeben.
Ja, aber daran merkt man, dass Werbung halt verdammt gut funktioniert. Also ich würde jetzt von mir selber behaupten, das tun wahrscheinlich aber die meisten, relativ gut resistent gegen so Zeug zu sein und es meistens vermeiden zu wollen. Aber du, mir ist bis heute Werbung aus Formel-1-Rennen aus den 90ern, das im Fernsehen lief, die Werbung, die könnte ich wahrscheinlich heute noch auswendig runterbeten. Das ist, und nicht nur eine, das ist grausam. Also das Zeug funktioniert verdammt gut.
Ja, und um jetzt die armen Zuhörer jetzt wirklich zu traumatisieren, also wer jetzt nicht traumatisiert werden will, vorspringen, weil das wird jetzt gleich wirklich stimmen. Ich sage jetzt nur drei Worte und schon ist die Werbegeschichte der Anfang der 2000er im Kopf drin. Bist du bereit, Philipp?
Ich glaube, ich weiß, was kommt. Mal gucken.
Geiz ist geil.
Okay, ich habe was anderes erwartet.
Oh, was denn?
Froop, der Fruchtalarm. Tut dieses Kind leid, aber boah, das weckt Aggression. Oh. In dem Fall hat Werbung nicht funktioniert, denn ich weiß nicht, ob es die Marke überhaupt noch gibt, werde ich bestimmt nicht kaufen.
Oh, gute Frage.
Aber ey. Ja, Geiz ist geil und Froop der Fruchtalarm. Also das hat sich ins Hirn reingehämmert. Von daher, also ja, man muss es sich leisten können, aber ich versuche mich von Werbung freizukaufen.
Ja, aber weißt du, was ich mich bei dem Überlegen zu der Folge genau an der Stelle gefragt habe? Jetzt haben alle, und das haben wir ja gerade festgestellt und das haben wir davor nicht abgesprochen, aber jetzt stimmen wir schon überein, dass die meisten Programme, die sowas haben, die meisten Apps, durchaus einigermaßen gut funktionieren. Also man kann als Elternteil das einstellen und so weiter und so fort, alles toll, alles super. Warum machen die das eigentlich überhaupt?
Also ich glaube, da ist schon ein gewisser gesellschaftlicher Zwang dahinter, dass das eine Erwartungshaltung den Unternehmen gegenüber ist. Gleichzeitig ist aber auch die Thematik, naja, wenn ich ein Android-Gerät habe und weiß, dass ich darüber den Account meines Kindes verwalten kann, dann wird mein Kind auch ein Android-Gerät kriegen.
Genau, plus dem, ich kriege Informationen über das Verhältnis zwischen Eltern und Kind.
Das auch noch, ja.
Also ich kriege ja in dem Moment raus, A, welche Affinität haben die Eltern und B, weiß ja genau, wer gehört zusammen. Also welches Kind hat Eltern, die mehr Geld haben oder wie auch immer, damit ich gezielter Werbung setzen kann auf die Kinder, wo die Quengelware jetzt dann wahrscheinlicher gekauft wird.
Oh, Affinität, das ist ein gutes Stichwort. Eine Sache, die Google nicht gut gelöst hat. Wenn ein Kind mit seinem Konto eine Anfrage stellt, dass es eine App installieren möchte, dann kriegst du eine Benachrichtigung auf dein Eltern-Smartphone und kannst danach diese App im wie heißt es, Google Play Store aufrufen. Das wird natürlich gecheckt, weil du hast es aufgerufen. Damit kriegst du dann später auch Vorschläge von ähnlichen Apps. Zum Glück benutze ich diesen Play Store so gut wie nicht, aber das macht eigentlich mein Konto in Anführungszeichen kaputt. Das ist da hätte ich eine bessere Lösung erwartet. Keine Ahnung, wie die aussehen soll. Ich bin dazu übergegangen, dass ich mir die Sachen in dem unangemeldeten Browser angucke, weil ich will nicht damit zugemüllt werden, was ich für komische, welche Apps zu meiner Auswahl passen würden, weil es ist nicht meine Auswahl. Mit einer der Gründe, warum das YouTube Music unbedingt unterschiedliche Accounts sein müssen, weil ich will bestimmt nicht, also ich meine, das hat sich jetzt geändert, die Kinder sind etwas älter geworden, aber Erdbeerinchen Erdbeerfee als Vorschlag und Taffiti und Co. Ah. Also kein schlechtes Zeug, aber nicht, wenn du dann sagst, hier, spiel mir mal meine Musik ab, da kommt eine Death Metal Band und dann sowas. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, wir haben ja bei uns im Wohnzimmer einen HomePod rumstehen und da habe ich auch immer das Problem, dass der ist angemeldet mit meinem Account, glaube ich.
Oh, großer Fehler.
Ich habe es dann gemerkt, ja, als dann bei der Top 100 des letzten Jahres oder irgendwas war dann Platz 1 bis Platz 30 oder so, wie heißt Gregs Tagebuch? So oft habe ich das jetzt nicht gehört, aber naja.
Ja, genau. Also deswegen sind so Familienaccounts, wo man wirklich persönliche Accounts hat, die haben schon ihren Nutzen. Aber ja, natürlich, also die Verbindung zwischen wer gehört zusammen und auf welche Art und Weise, das ist sicherlich, sind das interessante Datenpunkte für die Unternehmen. Keine Frage.
Ja. Sag mal, du warst doch auch mal jung, oder?
Also körperlich ja, geistig weiß ich nicht, aber ja.
Sehr gut. Weil, also das gab es ja zu meiner Zeit noch, das ist Sätze, die ich unbedingt in meinem Leben mal sagen wollte, das gab es ja zu meiner Zeit noch nicht, aber es war wirklich so. Also Netflix und so gab es nicht, wie ich zum Beispiel Student war. Jetzt gab es ja von Netflix vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren, also so kurz vor Corona, gab es ja mal diese Welle, wo sie begonnen haben, dieses Account-Sharing groß verbieten zu wollen, also verfolgen zu wollen. Wie stehst du dazu? Weil also wäre ich Student gewesen, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Wie gesagt, ich konnte gar nicht, jetzt ist es halt leicht zu sagen. Aber andererseits ist es halt schon auch so, mein Gott, wenn du das halt nicht leisten kannst, dann lass es halt. Aber ja, also wie stehst du dazu erstmal?
Also ich finde das Thema insgesamt sehr komplex und schwierig, weil ich verstehe natürlich einerseits die Einstellung von den Unternehmen. Gleichzeitig ist es so, machen wir doch mal diesen Transfer aus der analogen Welt. Die analoge Welt war, ich habe ein Buch, das kann ich dir ausleihen, dann kannst du es lesen und dann kannst du es mir irgendwann wieder zurückgeben und dann kann ich es wieder lesen. Und das funktioniert mit einem Film, den ich auf einer DVD habe oder sonst irgendwie, eigentlich ganz genauso.
Ja.
Von daher bin ich erstmal dabei, dass ich sage, eigentlich kein Problem. Ich hätte gerne eine Verleihfunktion, weil ich verleihe die DVD ja auch nicht irgendeinem Hansel, der irgendwo rumgelaufen ist, sondern ich verleihe das innerhalb meiner Familie, bei demjenigen, der halt noch einen Netflix-Account hat, der vielleicht auch gerade nicht bezahlt ist, würde ich eine Sache weiterverleihen können. Die kann sogar irgendwie kompliziert gemacht werden, aber dieses nee, gar nicht, finde ich nicht gut. Zumal ja der Vorteil aus der analogen Welt, dass die Distribution jetzt eigentlich nicht wirklich teuer ist, du hast keine physische Kopie, die du irgendwie erstellen musst, den halten die Unternehmen nur für sich und geben diesen Vorteil quasi nicht an ihre Konsumenten weiter. Also ich bin da im gewissen Grad zwiegespalten. Ich verstehe natürlich die Einschränkung auf der einen Seite, sag aber, es kann halt nicht sein, dass die Unternehmen immer nur das Positive für sich rausholen und das Positive für die Nutzer sagen, nö, das geht nicht.
Aber ist die Metapher nicht reichlich schief? Weil im Endeffekt ist es ja nicht das Verleihen von einem Ding, sondern die Weitergabe des Bibliotheksausweises wäre das ja in dem Fall.
Ja, in dem Fall heute wäre es die Weitergabe des Bibliotheksausweises. Das mag sein, aber das liegt ja daran, weil man sich dort auf, wir haben hier nur noch Flatrates und du kannst hier alles angucken, egal ob du willst oder nicht, entschieden hat. Und das ist eine Entscheidung, die hat Netflix für sich getroffen. Wir nehmen mal das Gegenbeispiel. Audible, auch wenn das vielleicht auch nicht das perfekte, also Teil von Amazon für Hörbücher. Ja, da kannst du Hörbücher durch ein Abo-Modell, weiß ich nicht, ein oder zwei im Monat, kannst du immer wieder in deine Bibliothek hinzufügen. Du kannst aber nicht alles hören. Da wäre zum Beispiel eine Verleihfunktion, wo ich sage, ja, lass doch mal machen. Also das eine Unternehmen, Netflix, hat sich entschieden, wir machen eine Flatrate. Das andere hat sich zu einem weiterhin Einzelkaufmodell entschieden, zwar auch über eine Abo-Funktion, aber letzten Endes geht's da nicht, du kannst alles, sondern du hast hier nur deine persönliche Bibliothek. Also das ist doch eine Entscheidung von Netflix zu sagen, hey, ich mache hier Free for All. Und dann müssen sie halt mit den anderen Konsequenzen auch leben und nicht einfach nur sagen, ja, nee, so geht's nicht.
Jetzt kommt aber der zweite Punkt noch, wenn du, also wir wären in einer Analogie jetzt da, du gehst in die Bibliothek, leihst dir eine DVD aus und verleihst die weiter. Dann bist du ja aber in der Haftung quasi. Das, was du ja gern möchtest, ist aber, dass ja Netflix dann in der Haftung wäre.
In welcher Haftung bin ich denn drinne?
Also wenn du was ausleihst und nicht zurückgibst, dann bist du in der Haftung. Dann kannst du schlecht sagen, ich habe es aber weitergeliehen und der ist den Grand Canyon runtergestürzt, genau.
Ja, gut. Ist ja auch okay. Das ist meiner Verantwortung. Ist ja aber kein Problem. Wenn ich eine einzelne Sache weiterleihe, na und?
Ja, aber nee, das, was du ja argumentierst, ist, dass dann Netflix ein etwas technisch schaffen sollte, damit du das weiterverleihen kannst. Dadurch wären sie ja wiederum drin in der Haftung.
Ja, aber auch da, also da könnte man ja andere Lösungen finden. Es ist ja nicht so, dass man da nur das Unternehmen schützen möchte, will und sagen, ja, die Armen, die können nichts dafür, dann bitte alles, das muss der Konsument sich drum kümmern. Das finde ich zu einfach.
Ja. Fairerweise,
das ist ein schwieriges Thema.
Ja, fairerweise im Übrigen bei Steam glaube ich geht das, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Du kannst innerhalb der Familie, kannst du verleihen, dann kannst auch aktuell nur einer immer spielen. Das heißt, ja, genau. Eine Lizenz fliegt irgendwo rum und irgendwer nutzt die halt.
Das ist richtig. Also wir haben zum Beispiel für einige Spiele bei Steam mehrere Lizenzen, damit wir gemeinsam spielen können. Wenn ich ein Spiel spiele, was nur ich besitze oder eines meiner Kinder besitzt, dann kann niemand anderes zu dem Zeitpunkt spielen. Und aber da sind wir ja wieder bei der Thematik. Das ist ja kein Abo, ich kann alle Spiele auf Steam spielen, sondern nur meine persönliche Bibliothek. Da funktioniert dieser Verleihmechanismus. Netflix hat sich ja dazu entschieden, diesen Abo-Mechanismus so zu machen. Und dann könnten sie sich auch um andere Lösungen kümmern.
Die Frage ist, müssen sie das? Also, weil...
Nein,
also,
müssen, tun sie nicht.
Ja, weil das ist ja der Punkt, den ich vorher noch kurz gemeint habe. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann mach's halt nicht quasi. Also Netflix ist ja eben in dieser Form ja die Bibliothek. Die sagt, pass auf, du zahlst bei mir eine Grundgebühr, dafür darfst du dir 3 Bücher ausleihen. Oder wie viel auch immer.
Ne? Audible macht das, ja.
Stimmt, oder mal, okay, Netflix wäre, dass sie sagen würden, du darfst dir ein Buch immer ausleihen, weil du kannst ja schlecht 2 parallel sehen.
Ein Film, nicht ein Buch, aber...
Ja, du weißt, was ich meine.
Okay. Ja.
Zu viele mit...
Aber so haben sie ja früher mal funktioniert. Also Netflix ist ja mal ein Videoverleih gewesen, die haben halt DVDs verschickt. Und sie haben sich dazu entschieden, ihr Modell zu verändern.
Genau, aber das berechtigt doch dich als Kunde nicht zu sagen, weil sie das Modell geändert haben, habe ich ein Anrecht darauf. Das meine ich.
Nein, ich habe nicht zwangsläufig ein Anrecht drauf, aber gleichzeitig hinzugehen und zu sagen, hey, das ist nur Problem des Konsumenten, finde ich halt auch irgendwie nicht richtig. Weil ich kann auch ein Buch in der Bücherei ausleihen und kann das problemlos denjenigen in meiner Familie weitergeben. Natürlich bin ich dann auch immer derjenige, der verantwortlich ist, um das Buch in der Bücherei zurückzugeben. Gar kein Thema. Aber ich kann es weitergeben.
Ja, das Spannende ist, du bist aber auch noch immer beschränkt dabei. Stimmt, das ist der Punkt dabei. Du bist ja auch beschränkt. Also die Bibliothek, die wir zumindest hier haben, ich glaube, du kannst maximal 3 Bücher oder so parallel ausleihen. Also irgendeine Zahl gab es dann. Du kannst nicht mit 20 hinrennen. Also da gab es eine Beschränkung.
Ich habe meine Zweifel, weil Bücher sind wahrscheinlich unbeschränkt. Eher sind CDs, DVDs und sonst was beschränkt, aber ja, okay.
Nee, also entweder ist es dann nur bei Kindern beschränkt, also bei der Kleinen war das definitiv sein, beschränkt, ja. So, das heißt, da ist aber in gewisser Weise hin und wieder auch eine Beschränkung ja dann da ja, drin.
Aber na und?
Ja, Moment. Das heißt jetzt aber, selbst wenn es du weiter verleihst, dann kannst du nicht hingehen und sagen, ich hätte gerne das nächste, sondern du musst erst warten, bis du das andere Buch zurückkriegst und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was Netflix ja quasi auch will. Sie will ja nicht, dass du deinen Account weitergibst und dann 2 Menschen parallel draufschauen. Du kannst den Account ja auch weitergeben und sagen, pass auf, am Montag schaue ich nicht, da kannst du den kompletten Tag schauen.
Genau. Und das wäre aus meiner Sicht kein Problem. Denn, also, nochmal, Netflix hat dieses Modell irgendwann geändert. Sie haben halt keine DVDs mehr verschickt, nachvollziehbarerweise. Aber die DVD, die konnte ich auch ins Haus nebendran tragen und da in den Player einlegen und es hat funktioniert. Und wo ist das Problem? Und deswegen, ich verstehe die Überlegung mit, ich kann nicht an jeden einen ausgeliehenen Film weitergeben, sondern ich könnte zum Beispiel hingehen und sagen, hier an den Elmar, das ist ein Account, der ist mit meinem verbunden, an den kann ich weiterverleihen, aber nicht an jemand dahergelaufenen. Wäre eine Funktion, die wäre okay. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, man macht es sich dort leicht, weil nur der Konsument hat halt Pech gehabt, der hat Friss oder Stirb und in dem Fall hat er Stirb und ich nutze Netflix nicht.
Wir haben eine Hausaufgabe, das zu recherchieren, weil die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, hat Netflix nur in Anführungszeichen das unterbunden, dass du 2, 3, 5 Streams parallel haben kannst? Oder ist es wirklich auf die Person, weil wäre ja technisch nicht möglich, weil ich kann mich ja bewegen, wie ich will. Das heißt, ich kann auch woanders sein und dort meinen Account verwenden. Das heißt, meiner Meinung nach haben sie, glaube ich, unterbunden, dass du Streams parallel anschauen kannst. Also das, was bei mir der Zone im Vertrag witziger auch mal umgeändert hat. Ich meinte, dass sie das gemacht haben.
Ja, das kann sein. Also die wahrscheinlich ist es ja sowieso nur über AGBs geregelt. Und die Frage ist, was sie in ihren AGBs heute schreiben und was sie vielleicht früher mal geschrieben haben. Deswegen, ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, das hat Sky mit diesem Wow-Angebot, was nur Streaming ist und deswegen alles Mögliche nicht kann ich gleich mal dazu sagen. Was diese Variante kann, die ich nutze, ist, sie erlauben 2 Streams parallel und es heißt auch explizit, dass es, oder ich weiß nicht, ob es explizit heißt, aber es ist nur auf einen Haushalt beschränkt. Und das ist für mich eine interessante Lösung, weil das will ich sehen und ich will es genau eben nicht auf einen Haushalt beschränkt haben, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, dass der Haushalt, der zig Kilometer weiter entfernt ist, das auch nutzen kann. Und ja, wir können 2 Streams parallel benutzen. Das heißt, wenn hier bei uns im Haus der eine gerade Formel 1 gucken will und die andere gerade Fußball gucken will und dann jemand Drittes woanders, dann geht das nicht. Finde ich voll okay. Wäre ich bereit dazu, für 5 Streams zu bezahlen? Nein, wäre ich nicht. Aber das ist einer der wenigen Anbieter, der meines Wissens es heute noch macht und das wirklich nur an dieser einen Stelle, weil bei den anderen, wenn ich über Sky hier mit Receiver und sonst irgendwas das mache, ist es meines Wissens nicht möglich, sondern nur noch an dieser einen Stelle, dass sie sagen, ja, es ist uns eigentlich egal, wo der oder diejenige lebt. Abgesehen von Steam, bei denen ist es auch so, du kannst in diese Family-Bibliothek, darfst du einladen, wen du willst.
Ja.
Sonst kenne ich keinen mehr.
Ich will gerade eben, wir haben ja auch einen Sky-Vertrag. Ich meinte, also wir haben den normalen Sky Receiver und dann haben wir Sky Go, glaube ich, ist das Ding noch, wo du im Endeffekt Zeug ausstreamen kannst. Das benutzen wir dann, um Fußball zum Beispiel zu schauen, wenn wir unterwegs sind.
Das hängt aber an deinem Hauptaccount und ist nur das Streaming da drinne. Und so,
ja.
Das, das war dieser Split, wenn ich das noch richtig im Kopf habe damals, dass Sky Go nur noch diese Streaming-Funktion innerhalb des normalen Accounts ist und das Wow wurde halt ein abgespeckter Eigenständiger und die hatten diese Funktion erhalten, weil das war nämlich früher auch mal bei Sky in irgendwelchen Abos anderweitig möglich, ist es aber heute nicht mehr.
Ja, und kurzer Nachtrag zu Netflix. Also so wie es ausschaut, hast du im Standard-Abo, da hast du zwei parallele Streams.
Mhm. Aber jetzt im selben Haushalt.
Ja, zwar steht hier, dass Teilen von Konto auf Personen desselben Haushalts beschränkt. Wer außerhalb des Hauptstandards streamt, muss das Gerät verifizieren. Ja. Oder ein kostenpflichtiges Zusatzmitglied hinzubuchen. Auch spannend, das gibt es ja anscheinend 5 € im Monat. Kannst du jemanden hinzubuchen? Was ja auch gar nicht mehr so doofe Lösung ist, dass du halt da jemanden dann so mit drauf nimmst. Aber dass du auch nur zwei Streams hast, ist mir auch neu. Das heißt, wenn wir zu dritt hier alle parallel Netflix anschauen würden, würde es nicht gehen.
Ja.
Spannend.
So aus.
Ist mir auch neu. Ja, auch wieder was gelernt ist dabei.
Ja, also bei dieser ganzen Frage von Weitergeben, Ausleihen, da, also ich bin der Meinung, das ist nicht abschließend zu klären. Ich find's nur etwas zu einfach, den großen Unternehmen zumindest nicht Vorhaltungen machen zu können, weil es gibt dann einige Sachen drinne, die sie anders, besser und konsumentenfreundlicher machen könnten und müssten. Aber jo.
Und bevor jetzt irgendwer vom Stuhl fällt, uns ist durchaus bewusst, dass es noch so einen Punkt gibt, wie man hält ja nicht, also wenn man einen Film jetzt kauft auf Amazon Prime oder was weiß ich was, dann kauft man nicht den Film, sondern eine Lizenz, den Film anschauen zu dürfen.
Dessen sind wir uns mehr als bewusst und der ganzen Problematik dahinter auch, ja.
Ja. Und das gilt auch für Netflix und Konsorten, also man hält immer nur Lizenz, das anschauen zu dürfen quasi und nicht die Lizenz für den Film an sich. Wenn man die haben will, dann DVD kaufen oder Blu-ray oder was auch immer.
Ist übrigens einer der Gründe, warum ich üblicherweise E-Books wirklich im EPUB ohne DRM-Format bei bestimmten Anbietern kaufe und nicht bei Amazon und bei Hörbüchern ganz genauso, damit ich das Ding wirklich besitze und nicht nur eine Lizenz, es konsumieren zu dürfen.
Ja, da...
Musik
ja.
Übrigens auch. Ich kaufe immer noch CDs.
Sick. Meine Herren, gibt's die überhaupt noch?
Natürlich, ohne Probleme.
Kosten die nicht mittlerweile das Dreifache, weil es kein Mensch mehr kauft?
Es ist teilweise sehr teuer, ja, das ist richtig, aber na gut, ich bin auch weiterhin einer von denen, also jetzt, wenn es um meinen persönlichen Musikkonsum geht, ich würde mal sagen, 80-90% sind kein Streaming, sondern die sind meine Bibliothek, die auf meinem NAS im Keller ist. Auch wenn ich unterwegs bin.
Ja, das wird bei mir schon gar nicht mehr funktionieren, weil ich doch festgestellt habe, in letzter Zeit hat sich mein Musikgeschmack dermaßen geändert, dass
ist ja jetzt
könnte ich mir nicht leisten. Weiß ich, ob du jetzt Chill und House als gut bezeichnest, dann schon. Ich vermute ja nicht. Entschuldigung.
Okay, wir haben auf jeden Fall mal einen Punkt, den wir noch diskutieren müssen bezüglich Familienkonten.
Ja.
Und zwar Zahlen. Einerseits Anzahl an Mitgliedern und Geld. Wir haben nämlich vorhin zwischendrin immer wieder reingeworfen, ich kann es mir ja leisten oder wir können es uns ja leisten. Aber eine Sache, über die wir gestolpert sind, quasi überall, ich habe keine andere Stelle gefunden, wo es oder nichts anderes gefunden, wenn es um Family-Accounts geht, geht es um 5 oder 6 Leute. Also hier bei Apple, Google, Amazon und Co. Warum eigentlich 5 oder 6?
Die Frage, die habe ich mir auch gestellt. Und ich kann sie nicht genau beantworten. Also das, was ich mal geschaut habe, also beziehungsweise genau, was man durchaus auch fühlt irgendwo, ist ja, der durchschnittliche Haushaltgröße ist ja, gehe ich mal davon aus, so 2 bis 4. Also sowohl Deutschland als auch USA. Ja, weil die meisten sind ja amerikanische Firmen. Ich meine, haben wir eine deutsche Firma genannt Sky? Ja, okay, ich nehme es so. Nee, obwohl Sky doch mittlerweile RTL. Haben sie jetzt schon übernommen oder nicht?
Ich weiß nicht. Boah, keine Ahnung. Und wir hätten auf jeden Fall mal noch erwähnenswert, ich glaube, wir haben es nicht gemacht, aber Spotify Schweden.
Ja, stimmt, ja.
Aber ja, also das daran lag, wir mussten schon suchen. PlayStation wäre noch Japan, oder?
Ist die Frage, ob Sony USA vielleicht ist. Das weiß ich gar nicht.
Naja, egal. Also selbst wenn nicht, 90% USA.
Ja, so, und dann kommen wir eben zurück, dass Haushalte sehr oft, also wenn, anders gesagt, wenn es darum geht, dass man einen Account haben möchte, den man mit mehreren Personen teilt, dann geht man davon aus, das sind schon mal zwei aufwärts und dann würde ich sagen, die obere, im Normalfall ist es so vier, also zwei Erwachsene, zwei Kinder im Endeffekt.
Meistens, ja.
Genau, wie kommt man dann auf sechs?
Naja, weil du auf jeden Fall die Diskussion, wenn das dritte Kind da ist, nicht führen willst. Deswegen okay. Würde ich sagen, fünf ist noch drinne und dann sind wir ja, glaube ich, oftmals bei fünf oder sechs. Und das war's dann. Also ich muss sagen, wir haben den fünften oder sechsten Account für zwei Sachen verwendet. Entweder dann doch noch beispielsweise meinen Bruder mit reingenommen, weil jetzt überlege ich mal zurück, weil zu der Überlegung CDs. Hey, die CDs, die wir damals gekauft haben, ja, in dem einen Monat hat mein Bruder eine CD gekauft, im nächsten Monat habe ich eine CD gekauft, das sind halt unsere gemeinsame Musik. Dass das heute nicht mehr so geht, ist irgendwie schwierig. Oder wir haben es dazu genutzt, also zumindest ich habe zwei Google-Accounts, nämlich einen wirklich persönlich privaten und einen, den ich auch mal im beruflichen Umfeld benutzt habe oder benutzen muss. Ja, dann ist der halt da auch noch reingehängt worden, weil auch da will ich keine Werbung sehen.
Ja, das verstehe ich noch. Ich hätte optional dazu noch die Möglichkeit, man kann die Großeltern mit reinnehmen.
Ja, stimmt. Das wird dann wahrscheinlich auch vieles in den AGBs, wird es wahrscheinlich an vielen Stellen sogar einigermaßen abgedeckt sein.
Und dann natürlich noch der Punkt, dass du nie die Befürchtung haben brauchst, an eine Grenze zu kommen. Also für 99% der Menschen, die kommen da nicht ran an die Grenze. Und ich glaube, das ist auch so ein psychologisches Ding, dass du dir immer sicher bist, ja, da muss ich jetzt nicht wieder drüber nachdenken, blablabla, sondern es fällt einfach hinten raus und dann läuft es einfach weiter. Ich glaube, das ist so und so die insgeheime Hoffnung, Menschen zahlen dafür und nutzen es nicht.
Was passiert denn eigentlich, wenn du deinen Family Account splitten musst, weil deine eigenen Kinder Familien gründen und ja, dann kannst du die Lizenz nicht übergeben und so weiter und so fort. Eine Scheiße. Okay, damit hätten wir auf jeden Fall geklärt, weil warum fünf oder sechs? Weil die Hoffnung ist, sie nutzen es eh nicht. Nein.
Das wäre jetzt meine Antwort darauf.
Das war jetzt deine Interpretation. Ja, gut.
Und ich muss dazu sagen, ich habe schon mal in einem Bereich gearbeitet, wo es darum ging, Dinge über Zeit zu vermieten quasi. Und ja, die liebsten Kunden waren schon immer die, die es nicht genutzt haben, aber gezahlt haben.
Natürlich bin ich voll dabei. Kann ich aus unternehmerischer Perspektive erstmal sehr gut nachvollziehen. Dann sind wir aber ganz kurz mal bei dem Thema Kosten. Also ich benutze dieses YouTube Premium. Ich weiß gar nicht, wie das heute heißt. Ich weiß auch nicht, wie es damals hieß. Eigentlich auch egal. Das benutze ich, seit es in Deutschland eingeführt worden ist. Ich habe erst den persönlichen Account benutzt, damit ich keine Werbung sehen muss und alle Zugriff an Musik habe, auch wenn ich es offensichtlich ich persönlich heute kaum noch nutze, aber damals war das noch ein bisschen anders. Und ich habe dann irgendwann, als es notwendig war, auf diesen Family Account umgestellt und ich habe bisher auch jede Preiserhöhung mitgemacht. Ich muss allerdings sagen, wenn ich mir den Preis pro Monat so angucke und ich bin der Meinung, es sind im Moment 24 Euro pro Monat für uns vier, wenn ich das auf Einzelpersonen runterrechne, alles voll entspannt. Wenn ich mir auf der anderen Seite überlege, das sind halt über 300 Euro jedes Jahr. Das heißt, ich habe schon 3000 Euro mal locker an Google abgedrückt für nicht Werbung sehen. Das ist halt schon, uiuiui, ist nicht ganz wenig. Jetzt sehe ich dann wiederum den nächsten Vergleich. Was kostet dieses Wow-Ding, um im Moment Sport sehen zu können? Ja, das kostet gleich mal 30 Euro im Monat. Und ich weiß, dass ich auch Monate hatte, wo ich mehr bezahlt habe. Also so 50 bis 60. Ey, da kommt echt eine Menge Kohle zusammen mit diesen Abo-Modellen. Das ist schon nicht wenig.
Das ist richtig. Ich muss auch sagen, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, Sky hieß ja früher mal Premiere und Premiere hatte eigentlich immer damit zu kämpfen, dass sich sehr viele hingestellt haben und gesagt haben, warum soll ich für das zahlen eigentlich? Und ich muss sagen, ich hatte schon im Premiere schon, wie es noch Premiere hieß, weil ich schon immer großer Freund war von Filmen und vor allem die Filme ungestört sehen wollte. Das heißt, nicht alle 20 Minuten Unterbrechung von Geiz ist geil oder irgendwas in der Art. Und Das hat sich aber, glaube ich, sehr stark gewandelt. Ich glaube mittlerweile, dass die Menschen mehr dazu tendieren, eben dafür zu bezahlen. Wobei ich auch glaube, das liegt auch daran, dass sie jetzt die Auswahl haben. Eine YouTube ist ja schon wahnsinnig groß. Qualitativ kann man streiten, aber rein von den Inhalten, auf die man jetzt ad hoc Zugriff hat, ist ja Wahnsinn. Aber eigentlich gilt das ja auch für Netflix und so. Das ist halt immer die Frage, welche Art von Produktion du haben willst. Ich meine, Netflix, Quatsch, YouTube hat nun mal alles von amateurhaft bis relativ gut. Netflix versucht dann schon B-Movie aufwärts zu sein. Also das ist halt dahingehend unterschiedlich.
Also YouTube vielleicht ganz kurz als Ergänzung, ja, hat nicht nur sehr gut, sondern exzellent. Also was da alles an von den Öffentlich-Rechtlichen auf YouTube verfügbar ist, ist der Wahnsinn. Natürlich kann ich auch in die ARD-Mediathek gehen, aber also da ist schon richtig, richtig gutes Zeug dabei. Und nicht nur das, also nur als Ergänzung zu, das ist schon Amateur, klar, auf viel Schund, keine Frage, aber da ist auch das oberste Regal dabei.
Absolut. Also das will ich ja auch nicht anzweifeln. Vor allem, du hast auch Zugang zu Medien, die du da vorher nicht hattest. Ich meine, ich erzähle es immer wieder gern. Meine Frau und ich haben uns sehr stark Game of Thrones immer angeschaut. Und wir haben uns danach dann immer zusätzlich noch ein YouTube-Format angeschaut. Ich weiß den Namen jetzt leider ehrlich nicht mehr. Die sich halt im Endeffekt Szene für Szene damit auseinandergesetzt haben und dir über die Hintergründe und so weiter sehr viel Informationen geben konnten. Und das war schon etwas, das bekommst du sonst nirgends. Also dahingehend ist es schon breiter geworden und ich glaube damit auch sehr stark akzeptierter geworden.
Ich wollte noch auf einen Aspekt bezüglich Bereitschaft zum Werbung bezahlen bei dir hinaus, den du eben gesagt hattest, dass die Bereitschaft heute da ist. Jetzt bist du derjenige, der Filme guckt und diejenigen, die diesen Podcast schon öfter gehört haben, wissen, ich gehöre nicht dazu. Das heißt, für mich ist es zum Sport konsumieren und da muss ich sagen, es geht mir immer mehr auf die Nerven. Jetzt bezahle ich schon eine Menge Geld, damit ich Sport sehen kann und es wird immer mehr Werbung. Dass eine Fußballhalbzeit zu 90% Werbung ist, das war früher bei allen anderen Sendern auch so. Also außer den Öffentlich-Rechtlichen schon klar, aber den Privatsendern auch so. Das ist heute bei den anderen auch so geworden. Ich kriege Werbung während dem Spiel eingeblendet und nicht nur mal aus Besonderheit, sondern mehrfach in jeglichem hinterletzten Spiel. Das geht mir so auf die Nerven. Was soll das? Also da hätte ich gerne wirkliche Konkurrenzsituation, dass lass dein The Zone, Sky und wie heißt der nächste Anbieter? Amazon. Wenn es um Fußball geht, lass die doch mal wirklich alle dasselbe Spiel zeigen und dann mal gucken, wer mit Moderator, Kommentator und wenig Werbung die Leute für sich gewinnt. Anstatt, dass die alle unterschiedliche Spiele zeigen, du sie alle bezahlen musst. Wir kommen jetzt leider von diesem Family-Account-Thema weg, aber das finde ich ist schlimm geworden. Das war auch mal anders, als es noch Premiere hieß.
Ich glaube, wir kommen aber vom Thema gerade so ein bisschen weg, deswegen versuche ich jetzt mal so eine Schleife zurückzukriegen. Ich weiß noch, wie das Zone damals, und damit bin ich wieder kurz beim Fußball, angefangen hatte, waren ja die Preise noch erheblich günstiger. Ich glaube, die haben mit 4,95 oder so angefangen. Genau, und das hat dann relativ lange gehalten. Netflix war ja am Anfang auch relativ billig. Und die haben ja erst so die letzten, ich sage es mal, 4 oder 5 Jahre erst so krass angezogen. Also kurz nach Corona, glaube ich, hat es dann begonnen, dass dann alles so wahnsinnig angestiegen ist. Und ich weiß es bis heute noch, wie dann der Zone so wahnsinnig teuer geworden ist. Ich meine, das Ding ist jetzt, kostet jetzt um die 50 Euro oder so. Also wirklich so von 5 Euro auf 50 oder so. Und ich weiß noch, wo ganz viele gesagt haben, nein, das wollen sie nicht mehr zahlen. 5 Euro, das war es mir noch wert und jetzt nicht mehr. Wenn du aber auf die Zahlen von der Zone schaust, sind sie jetzt mal im Plus.
Okay, krass. Also ja, ich meine, diese immensen Preissteigerungen, das ist richtig. Die habe ich auch miterlebt und nur teilweise mitgemacht. Der Zone ist ein schönes Beispiel. Also für 5 Euro habe ich das nicht erlebt, aber ich habe da auch nicht ganz früh losgelegt. Das war aber eine Zeit lang der Sender, wo Handball lief. Und zwar also zumindest die europäischen Wettbewerbe und deswegen war das für mich interessant. Dann sind sie irgendwann sehr teuer geworden und es ist ein neuer Anbieter auf den Markt gekommen und deswegen hatte ich dort gewechselt. Aber also ja, es ist schon echt nicht günstig, der ganze Kram.
Genau, und ich korrigiere mich gerade, das Abo, was ich bezahlt hatte mit allem drin, das kostet jetzt 55 Euro, wenn ich es jetzt richtig sehe. Aber es gäbe noch einen DAZN Mobile Pass für 5 Euro pro Monat, da kannst du es dann nur sehen am Smartphone. Also, weiß nicht, das ist das, was man dann unter Entschittification vermutlich bezeichnet, dass die Dinge einfach echt schlechter werden. Aber man muss am Schluss raus schon auch sagen, es wird im Moment wahnsinnig teuer, das alles. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Ja, du, da bin ich halt bei der Frage, wenn es wirklich Konkurrenzsituation wäre, wäre das vielleicht anders. Aber ja, das ist ein eigenes Thema.
Ja, und nur um das kurz gerade zu ziehen, weil ich bei DAZN gerade eben noch gemeint habe, dass da die ja ins Plus gekommen sind durch das Höherziehen, ja, da hat's funktioniert, das ist mir schon bewusst. Die Frage ist nur, ob es auf längerfristige Sicht so Dinge wie Netflix, Paramount Plus, HBO Max, glaube ich, heißt es jetzt, ich weiß es nicht, ob das alles parallel funktionieren kann, die ja in Anführungszeichen nur Unterhaltung liefern, wohingegen du bei DAZN ja das, was wir vorher gerade hatten, mit Fußball etwas hast, mit dem du ja ein Alleinstellungsmerkmal hast. Weil wenn du das eine Spiel Bayern gegen Dortmund hast, dann hast du das sonst nirgendwo anders und nicht mal irgendwas Vergleichbares irgendwo anders. Das ist der Unterschied.
Und da würde ich mir eine Sache zurückwünschen, die es meines Wissens bei DAZN und früher auch mal bei Premiere gab, Einzelspiel. Dass du nur sagst, hey, das Spiel, das will ich jetzt sehen, dafür zahle ich auch 10 Euro, obwohl der Account eigentlich 20 Euro im Monat kosten würde, aber ist nur dieses eine Spiel, dafür zahle ich nochmal oder dafür zahle ich überhaupt extra, ich habe sonst keine Nutzung. Das fehlt mir, ich glaube, das macht heute keiner mehr außer Sport Deutschland TV für, naja, ich sag mal vorrangig Randsportarten.
Ja, und es war ein so hübscher Einstieg auch. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich so erinnerst, es gab ja mal eine Zeit, wo es sowohl dein Verein als auch mein Verein in der Bundesliga gespielt haben, Fußball-Bundesliga gespielt haben. Also bei einem von beiden ist es jetzt nicht mehr der Fall, aber das ersparen wir uns jetzt bei wem. Und da, die Spiele, die wir damals noch zusammen gesehen haben, das hatte ich ja immer einzeln gekauft an der Stelle. Weil ich hatte zwar Premiere, ich weiß nicht, ob es damals schon Sky hieß, bin mir ehrlich nicht ganz sicher.
Ja, hieß es.
Hieß es, sehr gut. Es hieß schon Sky damals. Ich hatte aber damals noch nicht die Fußballrechte. Das kam erst später, weil mir irgendwann mal das zu buchen zu blöd geworden ist und ich wollte es eh sehen und dann habe ich es gleich komplett genommen. Das heißt, diese Einstiegsdroge, also bei mir zumindest, hat funktioniert. So doof war die Idee nicht.
Ja. Gut, jetzt sind wir in die Welt des Streamings und des Fußballs sehr stark tendiert. Lass uns dann doch nochmal zu den Family-Accounts irgendwie zurückkommen. Also wir haben darüber geredet, wie viele Personen drinne sind, was das Zeug auch so ein bisschen kostet. Lass mal ganz kurz, nur damit die Hörer, damit den Hörern auch klar ist, wir kennen uns auch mit der Problematik aus, über ein paar Sachen reden, die da natürlich irgendwie nicht so cool sind. Also über so Standardsachen wie, wir wissen, dass man nur Lizenzen zum Anschauen bekommt und gar nicht den Zugriff auf die Musik oder das Video oder sonst irgendwas so. Genau, das ist uns sowieso allen klar. Aber es geht ja vor allem um den Family-Anteil. Das Google Family Link hat eine Funktion, um den Standort des Smartphones deines Kindes zu sehen. Was meinst du denn dazu?
Oh, jetzt haben wir eine ganz harte Kurve aber drin. Ich glaube, wir haben uns darüber sogar schon mal unterhalten, mehr oder weniger. Also in der Apple-Welt gibt's das ja auch, das wird dann Wo ist genannt, wobei wir es an der Stelle gewisserweise fairer gemacht haben. Also wir sind, das Wo ist bei uns in der kompletten Familie für jeden freigeschalten. Das heißt, meine Frau sieht quasi meinen Standort und den von der Kleinen und die Kleine sieht auch die Standorte von uns. Also das ist der Punkt, wo ich da sage, ja, wenn ich hier eine gewisse Offenheit verlange, muss ich die selber eigentlich auch haben, meiner Meinung nach.
Ja, guck, bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben gesagt, hier volle Privatsphäre, jeder, ja. Also da muss niemand irgendwas offenlegen und haben deswegen die Funktion eigentlich für unsere Kinder auch gar nicht freigeschaltet. Also wir sehen nicht, wo deren Handys gerade sind. Jetzt kommt es aber. Ich weiß nicht mehr, für welche App es gewesen ist, die mein Sohn nutzt, wo es aber, es war irgendwas mit Sport. Ich bin da, also ob das Komoot gewesen ist oder sonst, ich weiß es nicht mehr. Da ist sind die Permissions, die Berechtigungen für die App so gewesen, dass dann auch zwangsläufig in den Family-Link-Account der Standort geteilt wird. Das heißt, von ihm sehen wir den Account, den Standort jetzt immer, obwohl wir das eigentlich gar nicht aktivieren wollen, aber dann funktioniert eine App, die er benutzen will, verständlicherweise benutzen will, nicht mehr richtig. Das ist etwas ärgerlich, würde das gerne irgendwie zurückdrehen, aber ich finde keine Möglichkeit, das auf eine sinnvolle Art und Weise zu tun, weil wir eigentlich sagen, das wollen wir gar nicht sehen, das wollen wir eigentlich eher so handhaben, wie das früher bei uns gewesen ist. Ich bin halt mit meinem Bruder im Fahrrad irgendwo hingefahren, meine Eltern wussten, dass wir im Fahrrad unterwegs sind, nicht genau wo, aber das hat auch gereicht.
Ja. Also ich muss auch sagen, wir schauen da wahnsinnig selten auch drauf. Also ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, aber ich glaube, meine Frau jetzt auch nicht. Wir brauchen es halt so Gelegenheiten wie alle drei sind unterwegs und wir treffen uns dann an dem Ort oder sonst irgendwo, dass wir uns dann quasi leichter finden in dem Moment. Ich meine, wie gesagt, wir leben in einer größeren Stadt, da kann schon mal viel los sein und du kannst über die Wo-ist-Funktion auch jemanden sehr nahe suchen, weil das geht zuerst über GPS und später geht es auf Bluetooth, je nachdem wie nah du bist. Und dann kannst du eine Person auch in einem ziemlichen Gedränge ziemlich gut finden.
Okay, die Funktion jetzt, ich sag mal nochmal explizit freischalten, hat Google auch irgendwie eine Lösung? Also du müsstest es nicht jederzeit aktiviert haben, sondern du kannst es auch für eine begrenzte Zeit nochmal aktivieren. Würde mir reichen. Aber jo, also den Anwendungsfall, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Den haben wir auch öfter mal, normalerweise nicht in der Nähe unseres Wohnortes, weil sehr viel kleinere Stadt, aber wenn wir irgendwo unterwegs sind und dann, also ich laufe zum Beispiel mit meiner Tochter irgendwie in die Richtung, wir gucken uns das an, meine Frau und unser Sohn oder beide getrennt voneinander, was auch durchaus realistisch ist, was anderes und dann, wir wollen uns dann jetzt wieder treffen und dann, wo findet man sich?
Ja. Wobei ich auch sagen muss, über diese Wo ist, hat man im Apple-Universum ja auch diese AirTags. Also das sind diese kleinen runden Dinger, die du irgendwo reintun kannst. Die haben wir zum Beispiel in unseren Koffern drin oder im Auto drin oder sonst irgendwo. Und das ist halt alles in einem großen Ökosystem an der Stelle drin.
Als die angefangen haben, habe ich mir mal überlegt, ob ich mir den Spaß erlaube, der AirTag, der mich in der 7 Stunden Bahnfahrt verfolgt, ob ich jetzt mal klingeln lasse, aber habe ich nicht gemacht.
Ja, aber ich glaube, diese Kinderkrankheit, die haben sie jetzt schon raus, aber auch an der Stelle der Disclaimer, mir ist das durchaus bewusst, dass das für Stalker ein feuchter Traum ist. Das ist halt wie immer das Schwierige, ja.
Mit fast allen Technologien. Sie können missbraucht werden. Es ist leider so.
Richtig. Und das ist auch ziemlich uncool. Und ich wäre da auch für härtere Strafen und so weiter. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Wie gesagt, wir benutzen das so. Und das erfordert halt von jedem eine gewisse Disziplin an der Stelle. Wobei uns durchaus auch bewusst ist, es kann durchaus sein, wenn jetzt die kleine Jugendliche wird, dass sie irgendwann mal sagt, so, sie will das nicht mehr, dann ist das aber auch zu akzeptieren, nur um das hier auch klar zu sagen.
Genau, also das sehe ich auch so, das ist wichtig und notwendig. Wir haben das von Anfang an eigentlich gemacht. Ich bin mal gespannt, wann wir die Diskussion halt nochmal haben werden, weil es für unseren Großen ist die Ansicht im Moment so, er weiß es. Und findet es im Moment noch unproblematisch. Im Zweifel hockt er eh die meiste Zeit zu Hause vorm Computer, das findet man ihn sehr schnell. Ja, aber gerade, wie ich in der Einleitung gesagt habe, Schachturnier, jo, dann bist du angekommen. Wäre schön, wenn er antworten würde. Funktioniert nicht immer.
Ja, das Problem kenne ich ja. Aber ja, genau. So, und ansonsten über Dinge, die wir noch so haben, wie gesagt, wir teilen auch noch Kalender und so weiter, aber ich glaube, da haben wir schon mal relativ lange drüber gesprochen, in einer der ersteren Folgen, glaube ich sogar.
Genau, okay, also mal nochmal kurz zusammengefasst, meine Perspektive, ich finde es gut, dass es so Funktionalitäten gibt. Wir haben ein bisschen drüber geredet, wie man sie schlecht implementieren kann, wie man sie gut implementieren kann, was so die standardmäßigen Beschränkungen, Vorteile, Funktionalitäten sind. Wir haben auch ein bisschen drüber geredet, Account-Sharing, Weitergabe, Verleihen, was ist damals in der analogen Welt, was ist heute in der digitalen Welt richtig machbar möglich. Und ich kann letzten Endes für uns vor allem sagen, wir werden das, was wir bisher haben, jetzt sage ich mal vor allem Google-YouTube-Funktionalitäten, die werden wir weiterhin nutzen. Das funktioniert für uns ziemlich gut. Und wenn da ein Anbieter was wieder rumdreht und anders macht, dann muss man sich das immer angucken und sagen, ja, entspricht das auch dem, was ich brauche. Und sowieso sollte man mal regelmäßig reingucken, welche Abos man alle hat, das mal auf den Jahrespreis hochrechnen und sich überlegen, was man denn davon noch alles braucht.
Ja, den kann ich soweit zustimmen. Aus unserer Sicht heraus, wie gesagt, Apple Welt dürfte da sehr ähnlich sein. Wir kommen damit zumindest sehr gut zurecht. Ich sage es auch klar nochmal an der Stelle, wir können uns das zum Glück auch alles leisten. Insoweit, ja, können wir uns heute nur sehr wenig beschweren über Dinge.
Gut, dann wären wir für heute durch. Außer du hast noch irgendwas, was wichtig wäre zum Abschluss.
Nein, habe ich nicht. Und damit leite ich auch über zum Schluss. Ich dachte schon, ich hätte es mal das letzte Wort, aber das funktioniert anscheinend nicht. Deswegen sage ich von meiner Seite aus Tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
Kommt alle gut durch den Sommer und bis zum nächsten Mal.